Ja, Anna, wie geht's dir?
Ja, gut. Sonne scheint, Vögel piepen, alles gut.
Und das Weltgeschehen, was macht das so mit dir?
Das habe ich letzte Woche ausgeblendet. Ich war nämlich, wie du ja auch weißt, auf der Cybersicherheitskonferenz vom BMBF in Berlin.
Genau, das
Ja.
war ja so das Forschungsfamilientreffen
Ja, es war
der
sehr
deutschen
schön.
Cybersicherheitsforschung. Genau, da haben wir auch neue Gäste, Gästinnen
Genau.
aufgegabelt, ne?
Ja. Das war sehr interessant, sehr erfolgreich und ja, die werden wir demnächst hier im Podcast haben. Freue ich mich schon
Wollen wir schon
drauf.
verraten oder eher nicht?
Nee.
Okay,
Nee.
dann nicht. Ja, also ich kann es nicht immer so ausblenden und tatsächlich ist mir letztens was passiert, dass ich beim Online-Shoppen doch gedacht habe, okay, ich bediene mal mich eines anderen Shops als dem großen amerikanischen Anbieter meines ursprünglichen Vertrauens.
Echt, du vertraust Amazon. Mutig.
Ja, so ein bisschen, und habe dann tatsächlich mal woanders bestellt.
Ja.
Und fand das ganz schön, muss ich sagen. Weil, und das ist auch so ein kleiner Bezug zur Sendung heute, dieser kleine, weniger professionell gestaltete Shop hatte so eine sympathische Unprofessionalität. Das war noch
Ah.
alles, ich sag mal, die digitale Tür hat da noch ein bisschen gequietscht.
Ja, nicht so geschmeidig
Nein,
durchgeklickt.
nicht so geschmeidig durchgeklickt, aber man kam sich dann eben auch wie ein ehrlicher Verbraucher vor. Es war ein ehrlicher Laden, sage ich mal. Ne, wo du was
Das klingt
bestellt
gut.
hast, ne? Und dann kriegst du das, was du wolltest und auch nichts dazu geschustert oder
Ja.
so. Da war einfach ein ehrlicher Kaufmann mit einem Online-Shop.
Sehr schön.
Genau.
Das klingt gut. Muss
Genau.
man mal sagen, wer das war.
Muss ich mal nachschauen. Weiß ich gar nicht. Weil habe ich ja wirklich einfach
War so ehrlich,
rigoros.
dass die Werbung sich nicht eingeprägt hat, der Name?
Genau, war keine große Marke in dem
Okay.
Sinne.
Ja.
Aber auch große Marken schützen ja nicht vor fiesen Tricks, wie wir heute lernen
Nö,
werden.
gar nicht.
Genau.
Im Gegenteil.
Ja, und auch Sachverstand schützt nicht. Also habe ich heute gelesen, passt aber gut auch, glaube ich, ins Thema bei uns rein. Troy Hunt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Anna.
Das ist doch so ein Security-Journalist, oder nicht?
Nicht so ganz. Der ist der Erfinder und Entwickler von Have I Been Pwned?
Ach, richtig. Okay, ja,
Von dieser
nee.
Webseite, wo
Ja.
man checken kann, ob die eigenen Credentials quasi verloren gegangen sind. Und tatsächlich, Troy Hunt, der Inbegriff des wachsamen Verbrauchers, ist selbst einem Phishing-Angriff zum Opfer gefallen.
Ja, das erwischt die Besten.
Es erwischt die Besten, ne? Und niemand ist davor gefeit, sich manipulieren zu lassen. Er war irgendwie in London und musste ganz schnell und hat eine Mail von seinem Mail-Dienstleister bekommen und dann
Mail-Dienstleister.
Mail-Dienstleister, Mailchimp, und dann hat er da irgendwie drauf geklickt und
Ah.
war es nicht, ne? War es nicht. Ist ihm gleich aufgefallen dann auch. Aber so ist es halt bei den Manipulationssachen.
Na klar.
Und darum geht es ja heute auch.
Genau.
Ja.
Dass man so kleine Unaufmerksamkeiten ausnutzt, ja, das menschliche Gehirn
Genau.
austrickst.
Die niederen Instinkte
Genau.
anspricht.
Ja, auch das.
Ja.
Genau.
Genau, da fühle ich mich zu Hause. Fangen wir an?
Ja, alles klar.
House of Nerds, der Cybersecurity Podcast aus Darmstadt.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschung. Und heute sprechen wir mit Veronika Kraus, Professor Dr.
Ja,
Veronika
mittlerweile.
Kraus, genau. Ich bin Oliver Küch und PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum Athene. Und mit mir hier im Studio ist meine liebe Kollegin Anna Spiegel. Hallo Anna.
Ja, hallo. Ja, ich bin Anna Spiegel aus Marketing im Fraunhofer SIT und zu Gast im House of Nerds ist dieses Mal Veronika Kraus. Sie ist seit ganz kurzem Professorin für Media Systems Engineering an der Hochschule Ansbach, beschäftigt sich dort mit UI, UX, Responsible Design und generell der Interaktion Mensch-Nutzeroberfläche. Vorher war sie Wissenschaftlerin am Athene-Zentrum im Bereich User-Centered Security und promoviert hat sie an der Uni Siegen in NRW. Und studiert hat sie an der Hochschule Hof sowie an der Bauhaus-Uni in Weimar, und zwar Medieninformatik. Und du warst auch mal an einem Fraunhofer-Institut angestellt, beim Fraunhofer FIT
Genau.
in Birlinghofen. Ja.
Schon viel rumgekommen, hört sich zumindest so an.
Ja, fand ich auch, war schon eine beeindruckende Vita. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Möchtest du was korrigieren oder ergänzen? Habe ich
Nein,
was falsch gesagt?
hast du alles richtig gesagt.
Okay. Prima. Ja, wir haben uns gedacht, wir steigen direkt ins Thema ein. Wann hast du das letzte Mal online geshoppt?
Ja, ich habe ja vorgestern, glaube ich, erst Bücher gekauft
Ah.
online. und dann gleich heute Morgen einen Newsletter bekommen, den ich definitiv nicht absichtlich abonniert habe und mir gedacht, oh Mann, ey, jetzt falle ich selber drauf rein, obwohl das ja mein Forschungsthema ist, ne? Also wie treffen wir Entscheidungen?
Ja, da sind wir direkt beim Thema Dark Patterns. Dinge, die beim Online-Shopping im Design der Webseiten eingesetzt werden, um einen bestimmten Zweck zu erreichen, mhm, beim Nutzer, bei der Nutzerin. Was genau sind denn Dark Patterns? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele für uns?
Also prinzipiell sind Dark Patterns Design-Kniffe, die man in einem Interface anwenden kann, um NutzerInnen zu Entscheidungen zu verleiten, die sie vielleicht ursprünglich gar nicht so getan hätten. Wie jetzt mir zum Beispiel das passiert ist. Ich habe einen Newsletter abonniert, obwohl ich eigentlich nur ein Buch kaufen wollte und dann halt prompt mein E-Mail-Postfach zugespammt. Das ist auch so eins der klassischen Beispiele, ne? Also versehentlich Newsletter abonnieren. Ein anderes Beispiel wäre, das kennen viele aus den Cookie-Bannern, man teilt seine Daten mit Leuten oder mit Services, obwohl man das so nie wollte, weil man auf Accept All klickt, vielleicht auch versehentlich, weil die Option zum Ablehnen der Cookies deutlich weniger auffällig gestaltet ist oder mit Absicht so versteckt ist, dass man sie gar nicht erst finden kann. Genau. Gibt's also viele Beispiele, jetzt auch nicht nur im Bereich E-Commerce, auch im Online-Gaming oder im Gaming generell kennt man die ja, dass man zum Beispiel so Pay-to-Win, wie heißt denn das, Pay-to-Win?
Ich bin jetzt nicht so der Gamer, mir muss das erklären.
Pay-to-Win-Mechanismen, das heißt, man muss irgendwann für ein Feature bezahlen oder für eine bestimmte Ausrüstung bezahlen, um das Spiel weiterspielen zu können. Also Dark Patterns sind eigentlich überall quer durch die Bank, in allem, was digitale Services irgendwie mit sich bringen, verbreitet mittlerweile. Tragischerweise muss man fast sagen, aber es war auch irgendwie zu erwarten. Genau.
Wieso war das zu erwarten?
Naja, weil ja Services auch was mit Monetarisierung zu tun haben, beziehungsweise man bietet ja einen Service an, weil man als Anbieter selbst was davon haben möchte. Und das ist ja eine eher softe Art und Weise, mehr Geld zu machen oder mehr Dinge zu verkaufen oder mehr Daten zu sammeln, weil die Leute teilweise nicht merken, dass das gegen ihren Willen passiert und weil es auch bis vor kurzem noch nicht mal verboten war. Genau. Mhm. Also mittlerweile gibt's ja Patterns, die reguliert sind, beziehungsweise Mechanismen, die reguliert sind, aber halt bei weitem noch nicht alle und auch bei weitem noch nicht in jedem Service oder jeder digitalen Dienstleistung, die wir haben.
Werden denn diese verbotenen Patterns trotzdem noch eingesetzt?
Ja, weil Internetpolizei gibt's ja nicht, ne? Also es prüft ja leider dann nicht in der Regelmäßigkeit oder in dem Umfang, wo man es gerne hätte, jemand, ob dann tatsächlich diese Verbote auch durchgesetzt werden. Und entsprechend hat man die überall.
Okay.
Also man stolpert eigentlich regelmäßig drüber, gerade wenn man so ein bisschen ein Empfinden dafür entwickelt, okay, ist das jetzt manipulativ oder passiert das tatsächlich, weil ich das wollte oder habe ich überhaupt die Möglichkeit, das abzulehnen?
Ja, wir hatten in der Vorbereitung, Oliver und ich, auch eine Gruppe von Dark Patterns gefunden, die sicherheitsrelevant sind, irgendwie Fake Security. Weißt du, was das ist, beziehungsweise kannst du da auch mal so ein Beispiel nennen oder das erklären?
Also zu Fake Security jetzt speziell kann ich nichts sagen tatsächlich. Das habe ich noch nicht gelesen in dem Kontext oder in unter dem Namen vielleicht. Ist auch ein Problem, das wir bei Dark Patterns haben. Die heißen immer anders und oft sind es dann aber die gleichen Mechanismen. Prinzipiell ist es ja aber so, dass man quasi etwas vorgaukelt oder etwas, eine Entscheidung zum Beispiel anders benennt, die Konsequenzen verschleiert, weshalb ich mir sehr gut vorstellen kann, dass diese Methodiken auch im Bereich Security eingesetzt werden können.
Also was damit gemeint war, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist, dass da Sicherheitswarnungen oder Pop-ups, die man kennt aus dem Security-Kontext, eben missbraucht werden. Tatsächlich habe ich nachher gedacht, das BSI hat ja zum Teil auch gewarnt vor so falschen Captchas zum Beispiel. Ne? Man ist ja gewohnt, man kriegt irgendein Bild und man folgt den Anweisungen, die dazu gegeben werden, sage ich mal so. Und dann bekommt man einfach eine andere Anweisung nach dem Motto, drück doch mal Windows und irgendwas. Und dann macht man das halt, weil das halt so ein Captcha ist. Ne? Man ist der dressierte Affe und tut das und gibt dann aber irgendwelche Daten frei oder macht irgendwas, was man eben eigentlich nicht gewollt hat.
Ja, also so ein Mechanismus wird auch oft eingesetzt auf so ein bisschen shady Download-Seiten, ne? Wenn der Download-Button genauso aussieht wie der Button, der einem dann ein Virus installiert oder so. Genau. Oder ja. dass man Werbung, das machen Newsseiten zum Beispiel oft, Werbung tarnt als Inhalt, dass die Leute eben draufklicken. Also von daher, der Mechanismus ist bekannt. Also der heißt wahrscheinlich dann nur unter anderen Gesichtspunkten anders.
Mhm. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, dass diese Dark Patterns im Internet total verbreitet sind und erst vor kurzem ein paar Regulierungen stattgefunden haben. Und ja, da hast du was erforscht, nämlich dass auch KI-Anwendungen, so wie ChatGPT, dass die auch, oder vielleicht kannst du einfach mal selber erklären, was du eigentlich rausgefunden hast, weil das fanden wir ganz spannend.
Also vielleicht ein bisschen für den Hintergrund. Wir hatten uns angeschaut, wie das denn ist, wenn man KI oder generative KI zur Generierung von Webseiten einsetzt. In unserem konkreten Beispiel hatten wir eine Nutzerstudie durchgeführt, bei der wir von unseren Teilnehmenden verlangt haben, zwei verschiedene Aspekte eines Schuhshops zu generieren. Ein Aspekt war eben die Produkt-Overview-Seite und der andere Aspekt war der Checkout-Prozess beziehungsweise der Einkaufskorb, den man sich dann anschaut, bevor man auf Bezahlen klickt. Und es war so ein bisschen zu erwarten, deswegen hatten wir ja auch die Idee, dass tatsächlich da ein Haufen Dark Patterns drin sind, einfach weil generative KI ja recycelt, was schon da ist. Ne?
Genau.
Jetzt, wenn die Dark Patterns oder Deceptive Designs schon im Web überall zu finden sind und die KI natürlich trainiert wird auf Basis dessen, was schon da ist, ist es irgendwie logisch, dass die dann auch wieder recycelt werden. Und wenn man dann sagt, hey, generier mir bitte mal ein Produkt-Overview, dass dann da auch fleißig Dark Patterns integriert werden, dass es dann so viele waren und dass den Nutzern oder den Nutzerinnen halt überhaupt nichts darüber erzählt wurde, so von wegen, hey, ist potenziell reguliert oder könnte dazu führen, dass Leute dein Produkt überhaupt nicht kaufen wollen, weil sie sich halt so veräppelt fühlen. Das war halt nicht der Fall. Ne? Also die
was heißt denn viel? Also so viel, wie viel war es denn?
Also wir hatten insgesamt 40 Webseiten analysiert. Man muss dazu jetzt noch kurz verstehen, dass wir drei Durchgänge immer hatten. Also wir hatten zum einen Thema im ersten Durchgang quasi, okay, mach einfach nur mal die Baseline, also einfach nur eine Produktwebsite für diesen Schuh und prompte ChatGPT dann zweimal das Produktziel oder das Firmenziel zu erreichen. Jetzt in dem Fall war es zum Beispiel, okay, wir brauchen eine Overview-Page für unseren Schuh. Und im zweiten Prompt war dann, ja, wir müssen unbedingt unsere Verkaufszahlen erhöhen, bitte optimieren die Website in diese Richtung. Und im dritten Prompt war es dann ungefähr, ja, wir brauchen noch mehr Sales, bitte mach die Website anders. Wir hatten darauf geachtet, dass unsere Studienteilnehmenden nie irgendwie Dark Patterns verwenden, also nicht sagen, hey, mach mir bitte Dark Patterns oder manipulier bitte die Nutzenden, dass sie das machen, sondern dass es immer möglichst neutral bleibt, was die sagen. Und es hat dann in der dritten Iteration keine einzige, also ChatGPT hat in keiner einzigen Website kein Dark Pattern integriert, so muss man es eigentlich sagen. Okay. Also in jeder dieser Webseiten, die es generiert hatte, spätestens in der dritten Iteration waren mindestens zwei Dark Pattern drin. Ich meine, in dem die größte Anzahl an Dark Patterns hatten wir auch in der Produkt-Overview-Seite, die hatte deutlich mehr als der Checkout-Prozess. Und da waren es dann 9 an der Zahl, also 9 Praktiken, wo man sagen kann, okay, die sind teilweise reguliert, das sind definitiv auch beschriebene Dark Patterns und die sollten eigentlich so nicht eingesetzt werden, zumindest nicht ohne Wissen, dass das Dark Patterns sind. Also man sollte zumindest dann die Leute, die mit ChatGPT Webseiten generieren, darauf hinweisen, dass diese Designprinzipien so nicht verwendet werden sollten.
Jetzt hast du gesagt, manche sind ja sogar rechtlich oder sanktioniert. Was ist denn zum Beispiel sowas, was rechtlich dann vielleicht verwendet, also was eingebaut wurde, was man aber, was für den Betreiber dann auch rechtliche Konsequenzen haben könnte?
Genau, also da sind wir jetzt im Bereich von falschen Angaben. Wir hatten zum Beispiel sowas wie Fake, also falsche Preisangaben oder falsche Preisvergleiche. ChatGPT hatte ja auch natürlich, weil keine Daten vorhanden waren, die es da hätte einbinden können, sich die Sachen halt zusammengesponnen oder überlegt, okay, das können wir so machen. Und diese falschen Angaben sind definitiv illegal, die sind reguliert und nicht erlaubt. Genauso wie Fake Customer Reviews hatten wir, dass irgendwie Jane Doe diesen Schuh so gut findet, weil er ihr Leben verändert hat. Das hatten wir tatsächlich. Und auch Fake Scarcity heißt dieses Dark Pattern, wo dann künstlich runterreguliert wird, wie viele Artikel noch vorhanden sind. Also da standen ja und jetzt sind nur noch 9 da. Das kennt man auch von Booking zum Beispiel oder von Hotelwebseiten.
Ja, total.
Nur noch 9 Zimmer zu diesem Preis verfügbar, unbedingt kaufen. Und das ist eben auch was, was wir dann eben auf diesen Webseiten für unseren fiktiven Schuhshop beobachten konnten.
Und das ist illegal zu sagen, hier nur noch 2 Plätze im Flieger.
Also sofern es halt nicht stimmt, schon ja. Auch diese Fake Scarcity heißt es eben oder diese Timer, die teilweise eingesetzt werden, solange das halt ein Fake ist, also nicht der Tatsache entspricht und das Angebot danach noch vorhanden ist, ist das definitiv nicht erlaubt.
Genau. Gibt so eine feste Liste mit den Dark Patterns, wo man quasi alle bekannten Dark Patterns drin findet. Wir haben so ein paar Seiten gefunden bei der Recherche, die wir auch vielleicht die ein oder andere in der Shownote mal einfügen, einfach damit man sich nochmal eine Vorstellung machen kann. Aber gibt es vielleicht so die Enzyklopädie der Dark Patterns?
Ich glaube, es ist ein großes Ziel, die zu haben. Ein Problem, das wir haben in der Forschung um Dark Patterns, ist, dass es halt so viele verschiedene Versionen gibt, auch wenn es der gleiche Mechanismus ist, und so viele verschiedene Ansätze oder Versuche zu beschreiben, welche Dark Patterns existieren. Das heißt, es gibt nicht diesen einen Katalog, wo alle drinstehen, sondern es gibt viele verschiedene Kataloge, wo zum gewissen Grundsatz die gleichen drinstehen, aber eben auch andere. Deswegen ist es sehr schwer, da den Überblick zu behalten. Aktuell ich spreche jetzt aus der Forschung, ich bin ja eher so im Interaktionsdesign, Interface-Design unterwegs. Es gibt auch rechtlich basierte Forschung dazu. Im Bereich Interaktionsdesign gibt es jetzt so eine sogenannte Ontologie, wo eben versucht wird, auf Basis der Strategien zu beschreiben, welche Instanzen es dann geben kann. Und die ist auch zum gewissen Grad für andere Technologien anwendbar, weil eins der Probleme, die wir aktuell noch haben, was die generelle Beschreibung von Dark Patterns angeht, ist, dass viele halt webbasiert sind oder aus dem Web stammen. Wenn wir jetzt aber in der Technologie unterwegs sind, wie erweiterte Realitäten, passen diese Dark Patterns von ihrer Beschreibung her nicht mehr zu dem, was wir dann als ähnlichen Mechanismus in einer räumlichen Anwendung sehen. Einfach weil wir halt die dritte Dimension mit dabei haben, weil wir auch auf eine ganz andere Art und Weise den Nutzenden schaden können. Genau. Und das ist eins der Probleme. Also die Vielfalt, die vielen verschiedenen Ansätze, die zu beschreiben und dass die dann häufig auf der konkreten Instanz oder Implementierung aufbauen und nicht auf generalisierbaren Konstrukten wie Strategie zum Beispiel. Ich hoffe, das war nicht zu.
Nee, alles gut. Nee, wenn du uns den Link für die Ontologie noch gibst, dann wäre das auch was für die Show Notes, Anna, oder?
Ja, klar, mache ich total gern.
Ich wollte nochmal zurück zu deinem Paper. Also die KI weist ja auch nicht darauf hin, dass es problematisch sein könnte. Was mache ich denn jetzt, wenn ich, sag ich mal, als redliche Online-Shop-Designerin, aber ich kann halt kein HTML, möchte mich trotzdem irgendwie meinen Online-Shop aufsetzen, weil ich jetzt ein ganz tolles Produkt habe. Was mache ich denn dann da? Also sage ich dann, liebe KI, bitte benutzt keine Dark Patterns? Oder wie kann ich mich denn da als KI-Nutzerin auch davor schützen?
Also ein wichtiges Ding ist halt, dass man vielleicht auch einen Kontrollprompt nochmal ausgibt. Das heißt, also das hatten wir dann auch versucht, ist ChatGPT überhaupt in der Lage zu erkennen, dass da potenziell Mechanismen drinstecken, die halt so nicht verwendet werden sollen. Und sobald man tatsächlich das Wort Dark Patterns Dark Patterns in die Kommandozeile schreibt oder in das Textfeld, dann springt ChatGPT auch drauf an, ne, und sagt, okay, das sollte man so nicht machen.
Na gut,
das ist vielleicht nicht erwischt. So schlau oder nicht so nett. Und man sollte wissen, das hat potenziell negative Aspekte. Aber ja, so nach dem Motto, erwischt. Also das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist halt einfach sensibel mit, also vielleicht auch so ein bisschen sensibler damit umzugehen, was macht denn die Technologie, die wir bauen, und ist vielleicht das Ziel, das wir damit haben, nicht das, das man verfolgen sollte, oder das Vorgehen, das wir an den Tag legen, halt eins, das vielleicht nicht so ganz fair, transparent oder legal ist. Ne? Jetzt in dem Fall muss man auch legal sagen, ja.
Ja gut, also in dem Kontext ist aber einfach eure Arbeit da schon mal hilfreich, weil die sensibilisiert. Und dann den tapferen Webentwicklerin quasi den extra Prompt nochmal nahelegt.
Ja, also man muss aber dazu halt auch sagen, ne, je nachdem, in welchem Kontext diese webentwickelnde Person unterwegs ist, hat die ja gar nicht die Entscheidungsgewalt zu sagen, okay, wir machen das nicht.
Stimmt, ja.
Von daher ist ja das Thema Dark Patterns auch eins, das aus organisationaler Ebene betrachtet werden müsste, weil die Entscheidungsgewalt häufig nicht bei der Person steckt, die eben das Interface baut, sondern vielleicht irgendwo in einer höheren Ebene Management oder Marketing, Business Model,
ja,
keine Ahnung, genau. Also eher so in die Richtung, das heißt, eigentlich muss man das ganzheitlicher betrachten. Es ist trotzdem halt gut, auch vielleicht so Sensibilisierungsmaßnahmen mit auf die Design-Ebene zu bringen, dass sich die Leute schon von sich aus damit beschäftigen, überhaupt merken, dass das halt nicht okay ist.
Mhm. Jetzt mal aus Verbrauchersicht gedacht, wie kann ich mich denn eigentlich als Verbraucher, Verbraucherin da schützen?
Also eine Möglichkeit sind natürlich Adblocker, sofern man die verwenden kann, dann fällt schon mal ein Großteil raus, zumindest von den Sachen, die sich als Inhalt einer Website ausgeben.
Die aber dann so als Pop-up immer kommen zum Beispiel.
Genau, so Pop-up-Blocker. Dann, was immer hilft, ist genau lesen, was man macht. Ne? Also man sollte sich auch bei so Cookie-Consent-Bannern wirklich die Zeit nehmen, mal zu gucken, was denn da dahinter steckt. Wenn man es wenigstens einmal macht, dann weiß man, okay, accept all oder alle annehmen ist halt vielleicht nicht die Lösung. Ansonsten könnte man versuchen, Services, die das halt explizit verwenden, zu meiden. Das ist aber sehr schwer, weil wir haben ja schon gelernt, die sind ja überall, ne? Auch diese Mechanismen. Von daher ist mein Tipp, sich wirklich halt Zeit nehmen für Entscheidungen, die man im Web fällt. Also das ist nicht nur der Cookie-Consent-Banner, das ist auch, was kaufe ich, wie kaufe ich das, bezahle ich das so, wie es ist.
Dass man am Ende immer nochmal drauf guckt, was habe ich angekreuzt, stimmt der Preis.
Genau, also gerade stimmt der Preis, weil manchmal gibt es dann so Upselling, so Servicegebühr oder
allerdings
sowas.
Ja, das hatte ich nämlich mal. Wir hatten schon mal ein Gespräch, Veronika, über deine Forschungsarbeit. Bin ich auf eine Seite gekommen, taschenrechner.de. Die war so voll mit Dark Patterns.
Die kenne ich auch übrigens.
Ja,
ich kann das bestätigen.
Das ist wirklich so dreist. Da sollte ich den Taschenrechner für meinen Sohn bestellen. Klassensatz, es war eine alternativlose Seite sozusagen. Und dann hatte ich den Taschenrechner angeklickt und habe dann geschaut in den Preis, der dann unten angegeben war. Und es war direkt der doppelte Preis. Und dann habe ich mal geguckt, da waren noch so 2-3 Sachen mehr angekreuzt, die ich jetzt gar nicht angekreuzt hatte. Das war so vorangekreuzt.
Ja, genau. Irgendeine
Gravur.
Ja, eine Gravur, ne? Ein gravierter, ja, braucht man unbedingt in der 6. Klasse, einen gravierten Taschenrechner.
Ist doch super.
Ja, ich war auch hin und weg. Also, und dann habe ich das ausgeklickt sozusagen und dann auch weiter. Und wollen Sie wirklich auf die Gravur verzichten? Da bin ich ja richtig, bin schon fast sauer geworden. Das fand ich so dreist. Ist sowas erlaubt?
Also gerade so vorausgewählte Optionen sind, müsste ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sagen würde, die sind definitiv gesetzlich reguliert. Sie sind auf jeden Fall in einer Grauzone.
Okay.
Soweit ich weiß, muss das Ablehnen einer Option genauso einfach passieren wie das Annehmen. Und das ist ja bei sowas, wenn es vorausgewählt schon im Warenkorb liegt, nicht mehr der Fall. Also von daher würde ich sagen, es ist zumindest äußerst fragwürdig. Und wenn es eine Internetpolizei gäbe, sollte die da mal draufschauen.
Da würde ich petzen, ehrlich. Also.
Ja, du hattest ja jetzt auch noch den Aspekt so emotionale Manipulation. So, bist du dir sicher? Willst du das wirklich machen? Denk doch nochmal nach.
Und, wollen sie verzichten?
Ja, und
ja, zumal man das ja nicht für sich selbst kauft. Ne? Also das sind ja die Sachen, wo die Schulklassen mal verkauft für sein Kind. Ne? Also da hätten sie genauso gut reinschreiben können, wollen sie ihr Kind wirklich piesacken lassen, weil sie als Einzige die Gravur nicht haben.
Ja, genau. Also es sind schon ganz miese Methoden, die da eingesetzt werden. Ja.
Habe ich denn, ich habe ja grundsätzlich bei einem Online-Geschäft immer die Möglichkeit, das auch rückabzuwickeln, nach Telemediengesetz, glaube ich. Habe ich, wenn ich im Nachhinein feststelle, also ich bin da manipuliert worden, habe ich da irgendwelche erweiterten Rücktrittsrechte oder?
Ich meine, da kommt es jetzt eben auch drauf an, in welchem Kontext man unterwegs ist. Ne? Also hat man einen Vertrag abgeschlossen, hat man seine Daten geteilt oder hat man irgendwas installiert, was man vielleicht nicht wollte? Als Beispiel, ich habe mir versehentlich Windows 11 installiert, weil der Upgrade-Screen damals noch von Windows 10 auf Windows 11, der kam also alle zwei Wochen mal, also persistent auch immer wieder. Oh. Und dann war der Knopf zum Ablehnen mal immer auf der anderen Seite oder anders formuliert, zumindest jetzt
ich
in meiner
Ich habe jetzt laut gelacht, aber einfach, weil ich ähnliche Dinge, irgendwann ist man ermüdet, man ist einfach nicht aufmerksam und dann ist es einfach wirklich ein Fehlklick. Und man merkt das in dem Moment, wo ich klicke, weiß ich schon, Mist,
verdammt. Ich hab mich verklickt. Es ist passiert.
Ja, ja, das hatte ich auch. Schadenfreude ist einfach der Wiedererkennungseffekt.
Das war, genau. Das ist auch Profis passiert. Ja, ich habe mir auch schon irgendwie so eine Toolbar installiert aus Versehen. Ja. Und da musste die Technik, die ITT hier bei uns, meinen Rechner neu aufsetzen, weil die sich so tief eingegraben hätte, die ging nicht mehr raus.
Ja. Und dich hält ja niemand davon ab, dir wieder Windows 10 zu installieren oder diese Toolbar halt loszuwerden. Das ist halt Aufwand.
Super aufwendig
und
teilweise.
Genau, viele dieser Patterns gehen halt oder hoffen, dass der Aufwand zu groß ist und man dann einfach damit lebt. So, ah ja, Mist, jetzt.
Jetzt hast du selbst schon Microsoft genannt. Man könnte auch denken, ja, mein Gott, das machen nur die, ich sag mal, die, wie heißen sie? Die Schmuddelbuden.
Mein Taschenrechner.de.
kleinere, unbedeutendere Webseiten. Ist man bei größeren Webshops, ich sag mal Amazon etc., da auch betroffen? Also ist oder ist das?
Versuch mal bei Amazon was Prime zu kündigen oder so.
Ja,
da bist du aber lange am Suchen.
Das ist so eins der Premium-Beispiele, die man immer hat. So der Kündigungsprozess bei Amazon Prime.
Ich habe den gegoogelt, wirklich. Ich habe auf der Amazon-Seite mich dumm und dämlich geklickt und dann habe ich es irgendwann gegoogelt, wie ist der Klickweg? Ich habe es nicht gefunden.
Genau, und das ist eben Absicht, weil man versucht, die Leute zu demotivieren, beziehungsweise halt denen so ein bisschen die Zeit zu rauben, dass sie einfach sagen, ah ja, komm, ich zahle noch mal ein Jahr, ist nicht so schlimm. Das heißt, die meinte ich ja vorhin schon, ne, Dark Patterns gibt es wirklich überall. Jetzt in den kleinen, vielleicht auch bei Taschenrechner.de kann es sein, dass die halt einfach ein Website-Framework verwenden, wo die schon vorimplementiert sind, das gibt's auch. Bei den großen Playern, so wie Amazon, Microsoft und so weiter, bin ich mir relativ sicher, dass das eine Designentscheidung war, das so zu machen. Also, dass die da bewusst drin sind. Bei den kleineren Sachen wüsste ich es nicht. Die haben normalerweise, würde ich jetzt auch hypothetisieren, gar nicht die Manpower, da jemanden hinzusetzen, der speziell fies irgendwelche Sachen designt. Gravur-Upselling zum Beispiel. Kann einfach nur sein, dass das halt eine Methodik ist, die sich rumgesprochen hat, die erfolgreich war, um halt mehr Geld zu machen.
Okay.
Und genau.
Ach so, aber es gibt auch so Baukästen quasi für Online-Shops.
Genau.
Okay. Ja, es gibt ja Standard-Shops, die du dann einfach benutzen kannst. Ich nehme an, die Großen haben wahrscheinlich dann eher noch eine Compliance-Abteilung, die nochmal kurz einen Legal-Check macht.
Ob das, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich denke auch, dass jetzt bei Amazon zum Beispiel der Kündigungsprozess redesigned wurde. Der ist mittlerweile anders, als er war, als ich es das erste Mal gesehen habe. Er ist halt trotzdem nicht einfacher, er ist halt anders. Und diese Website-Baukästen oder auch gerade Cookie-Banner sind ja manchmal auch von Drittanbietern implementiert, die halt so zur Verfügung stellen. Und man stellt sich dann als Website-Betreiber vielleicht auch gar nicht die Frage, ist das okay? Man kauft sich halt den Service ein und hat dann da diese vorimplementierten Patterns mit drin, genau.
Ja, was hatten wir, ne, mit den rechtlichen Handhaben?
Ja gut, für mich ist die Frage, also bei der Recherche ist mir so aufgefallen, also ich hatte es vorher noch nicht so dezidiert gehört, bis Anna mir davon erzählt hat. Und jetzt bei der Recherche war ich doch überrascht, dass so schon die ersten Dark Patterns, also das, als das so mal durch die Medien ging, das war 2021 schon. Jetzt 2023 hat die EU auch nochmal so eine Studie gemacht, mal sich angeschaut und da waren, glaube ich, 40% so grob negativ betroffene Beispiele da dabei. Und gleichzeitig gibt es ja die Bestrebungen mit dem Digital Services Act der EU, da für Besserungen zu sorgen. Ja, beim Lesen habe ich jetzt erstmal so gedacht, so, geht's da wirklich voran?
Das ist schwer zu beurteilen, ne? Es ist halt, denke ich, gerade im Web wirklich so, wo kein Kläger, da kein Richter. Und die Webpolizei haben wir nicht, ne? Von daher, die Regulierung existiert, aber die muss halt auch durchgesetzt werden.
Ja, und ich glaube, wir als Kundinnen und Kunden sind halt auch schon so dran gewöhnt einfach.
Ja, genau.
Weil man seit Jahren kennt man halt diesen Aufbau der Shops und ja, okay, I agree, ist grün und nee, lieber doch nicht, ist grau und irgendwo in der Ecke und kleiner. Also man kennt es halt und irgendwie erwartet man das fast schon.
Ja, also man hört zumindest auf, kritisch drüber nachzudenken, ja. Und handelt dann auch oft aus Gewohnheit. Also gerade jetzt, ich habe ja Windows 11 auch aus Gewohnheit installiert, weil der Button halt an der Stelle war, wo man sonst halt ablehnt und ich gar nicht drüber nachgedacht habe. Und solche Sachen passieren aber gerade bei Cookie-Bannern oder auch dieses bezahle oder abonniere den Newsletter, um diese Website weiter zu benutzen. Das sieht man so häufig, dass man sich denkt, okay, es ist halt normal. Und dann neigt man auch dazu, eher drauf einzugehen.
Desensibilisierung.
Genau. Ja. Oder Oversaturation. Oder
sehr schön. So, sollen wir in die Glaskugel gucken?
Oh ja.
In die Glaskugel?
Ja, das ist eine Kategorie.
Der Blick in die Glaskugel.
Genau, wir sind ja bei der Lektüre deiner Publikationsliste auf ein Thema gestoßen, das du eben auch schon angesprochen hast, nämlich Verwendung von Dark Patterns in Extended oder Augmented Reality. Mhm. Kannst du uns da vielleicht mal noch ein paar Beispiele machen? Was sind denn das für Patterns und wie unterscheiden die sich? Gibt es da neue Sachen, auf die wir uns gefasst machen müssen?
Genau, also prinzipiell, das finde ich ja auch an der Technologie so spannend, also erweiterte Realitäten, hat man ja schon den Unterschied, dass man plötzlich nicht mehr nur Beobachter einer Anwendung ist, sondern Teil der Anwendung. Ne? Die Anwendung findet um einen herum statt. Mhm. Anders als jetzt bei Amazon, dass ich auf dem Smartphone anschaue, das ist halt vor mir auf so einem kleinen Kasten. Aber ich habe in erweiterten Realitäten zumindest noch den Aspekt der räumlichen Verteilung. Das heißt, wenn wir uns jetzt anschauen, wie ist denn der Checkout-Prozess bei, oder nicht der Checkout-Prozess, der Kündigungsprozess bei Amazon Prime, der ist mit Absicht umständlich gestaltet, dass man die Lust verliert. Mhm. Wenn man das jetzt münzen würde auf erweiterte Realitäten, könnte man den nicht nur möglichst umständlich gestalten, im Sinne von, wir verstecken Optionen hinter anderen Optionen und hinter komischem Wording. Man könnte auch sagen, oh, du bist unter 1,50 Meter, deine Reichweite hört auf 1,80 Meter oder so. Wir hängen alles, was irgendwie für dich interessant ist, auf die Höhe, wo du es nicht siehst oder halt nicht hinkommst. Mhm. Oder hinter dich oder es läuft vor dir weg. Also diese Mechaniken hat man, die man verwenden kann, also die dritte Dimension. Und dann hat man auch in erweiterten Realitäten die Möglichkeit, halt auf Immersion einzugehen. Das heißt, Sachen besser zu integrieren in Anwendungen, die man so durchlebt, dass man vielleicht gar nicht mehr merkt, dass das nicht mehr Teil der Anwendung ist. Sogar noch deutlicher, als man jetzt die versteckte Werbung zum Beispiel hätte.
Kannst du mal ein Beispiel machen?
Ja, das würde ich gerne. Ich kenne aber tatsächlich bisher noch keine Studie, die größer veröffentlicht wurde, wo man sich angeguckt hat, ob es diese Pattern überhaupt schon tatsächlich gibt, also ob die implementiert wurden. Es gibt eine Studie zu...
Wenn nicht, dann erfinde gerne eine.
Genau. Vielleicht davor noch, es gibt eine Studie zu Werbung in VR und welche Mechaniken da eingesetzt werden. Und das orientiert sich relativ nah an dem, was wir halt aus der physischen Welt schon kennen. Das heißt, viele der Dark Pattern-Methoden, die wir in erweiterten Realitäten sehen, ähneln so den Marketing-Methoden, die wir halt aus unserer physischen Welt schon kennen. Was jetzt die andere Frage auf, sind Marketing-Methoden okay? Oder sollte man die auch mal sich neuer, anschauen? Genau, aber ein konkretes Beispiel aus erweiterten Realitäten. Wir haben da so ein Szenario, das ist, wenn ich das erzähle, immer so ein bisschen merkwürdig oder wie sagt man, ich klinge so ein bisschen psychopathisch, wenn ich das erzähle. Weil man genau, so anhand von diesem Szenario sieht man eigentlich ganz gut, was man mit erweiterten Realitäten machen kann. Und zwar ist das aus meiner Studie, die sich damit befasst hat, welche Dark Patterns könnte es in XR geben, basierend auf den Mechanismen, die wir in erweiterten Realitäten haben. Und unsere Teilnehmenden hatten dieses Szenario Crush the Puppy genannt, also zertrete den Hund quasi oder zertrete den Welpen.
Oh nein. Das hört sich sehr brutal an.
Und die Idee oder das Szenario geht so, man hat einen virtuellen Avatar, der mit einem rumläuft, den Hund in dem Fall, den kennt man sehr gut, der ist vielleicht sogar dem eigenen Haustier nachempfunden, das halt verstorben ist vor ein paar Jahren, aber das heißt, man hat eine sehr feste emotionale Bindung zu diesem virtuellen Tier. Und erweiterte Realitäten beziehungsweise VR hat so die Eigenschaft, man gewöhnt sich dran und man kann dann zumindest im Affekt nicht immer unterscheiden, ist das jetzt real oder ist es halt nur digital oder virtuell. Und genau, man möchte dann etwas kaufen. Man läuft zum Beispiel an einem Schuhshop vorbei und denkt sich, ach ja, der Schuh, der ist eigentlich ganz cool. Und dann kommt der Hund und sagt, nee, geh doch 2 Meter weiter und kauf den anderen Schuh, der ist viel besser. Und das würde mich auch als Hund viel mehr freuen. Und keine Ahnung, man spielt so ein bisschen auf die emotionale Ebene an und dann denkst du dir, okay, Eigentlich will ich aber tatsächlich Schuh A haben und nicht Schuh B, der auch noch weiter weg ist. Mhm. Und dann stellt sich der Hund zwischen dich und den Shop und sagt, nee, du kommst hier nicht vorbei, so Boah. Ungefähr. Und wenn du vorbei bist, dann musst du mich töten, so ungefähr. Oder halt drauftreten oder kicken oder keine Ahnung was. Und dann haben wir natürlich noch den Aspekt, du musst diesen Hund physisch treten, also mit dem Fuß dagegen hauen. Und nicht nur mehr auf den Knopf drücken. Und man hat eben dann deutlich mehr Hebel, die man ansetzen kann, um mit einer Manipulation ans Ziel zu kommen. Wir haben einmal die emotionale Ebene. Mhm. Die funktioniert auf 2D auch schon ganz gut, aber in 3D halt nochmal besser, auch weil diese Anwendungen normalerweise die Eigenschaften haben, dass sie sehr stark personalisiert sind. Mhm. Das heißt nicht nur auf emotionaler Ebene, sondern auch auf dem, was du halt physisch kannst. Also wie groß bist du? Ist vielleicht sind deine Augen beeinträchtigt? Kannst du auf eine gewisse Distanz nicht mehr klar sehen zum Beispiel, dann hängt man vielleicht Sachen eher so in die Distanz, wo es dann so ein bisschen schwammig wird. Genau, du kannst Gesten verwenden, die vielleicht auch eine andere Bedeutung haben. Jetzt zum Beispiel könntest du auch verlangen, du musst in aller Öffentlichkeit dem Hund den Mittelfinger zeigen und alle würden das sehen und vielleicht schämst du dich, wenn du das machen musst. Das heißt, man kann auch so auf den Peer Pressure eingehen oder die Meinung der anderen Leute um dich rum, und manche Leute geben ja was drauf, was andere Leute von einem denken. Das heißt, da hat man noch einen Hebel, den man einführen könnte. Und genau, dann eben den Aspekt, dass es um einen rum passiert. Also, dass man eben Teil dieses Interfaces ist und durch Immersion dann nicht mehr klar oder spontan oder so deutlich unterscheiden kann, ist es jetzt tatsächlich virtuell oder passiert das gerade in der physischen Welt.
Oh Gott.
Genau, das meinte ich mit, wenn ich das Szenario erzähle, dann klingt das immer so ein bisschen psychopathisch.
Nein, aber, ja, aber es ist halt einfach die Vorstellung, dass es tatsächlich einfach möglich ist, technisch. Ja, das finde ich halt wirklich gruselig. Deswegen, also.
Ja, ich könnte mir auch noch so andere Sachen vorstellen, ne? Also in der räumlichen Gegend, in der räumlichen Welt ist es ja dann auch möglich, vielleicht gewisse Entscheidungen durch Inaktivität zu erzeugen. Ne? So das klassische Beispiel aus der Comedy. Alle Freiwilligen, die hier was kaufen wollen, gehen einen Schritt vor. Man selbst macht gar nichts, aber alle anderen gehen einen Schritt zurück. Mhm. Und ja, dann hat man automatisch gekauft, obwohl man gar nichts gemacht hat.
Ja, wir hatten uns auch überlegt, was wäre denn ein Mechanismus, um Leute dazu zu bringen, Werbung zu schauen. Mhm. Und wir hatten uns überlegt, das ist halt, man kennt das ja, man hockt auf dem Sofa, die Fernbedienung liegt ganz weit weg und man lebt dann halt damit, weil es ist unbequem aufzustehen. Und entsprechend könnte man das auch so machen, dass die ablehnen, Buttons oder Mechanismen halt einfach weiter weg von einem platziert werden, dass man einfach zu faul ist, sich dagegen zu wehren.
Genau, also an deinem Beispiel, was mich irritiert hat, ist, dass es eigentlich ja aus der gelernten Welt, also aus der analogen Welt, ja genau andersrum ist. Ne? Also man hat im normalen Schuhgeschäft, die teuren Schuhe sind auf Augenhöhe und die billigen Treter sind irgendwo in der Bückzone weiter unten. Ne? Also die sind ja eher weiter weg. Ne?
Genau, also in dem Fall jetzt bei der Crush the Puppy ist es ja so, dass die Option, die man eigentlich verkaufen will, vielleicht nicht unbedingt die ist, die man zuerst sieht. Ne? Und man versucht dann eben die Person, die Schuh A kaufen möchte, dazu zu bringen, Schuh B zu kaufen, auch wenn es vielleicht unbequemer ist. Man könnte aber auch, wenn es ein digitales Angebot ist, dann das, was vom Anbieter gewünscht ist oder von dem Service Provider gewünscht ist, näher an einem selbst platzieren. Einfach, dass die Option, die man eigentlich wollte, weiter weg ist. Mhm. Oder sich entfernt im Prozess des Kaufens, das kann auch passieren, oder könnte man sich vorstellen. Wir hatten uns auch überlegt, wie könnte man sowas wie Infinite Scrolling zum Beispiel umsetzen.
Das die Sonderangebote laufen vor allem weg, stelle ich mir gerade so vor. Ja, genau. Die kleinen Preise.
Ja, die Vorstellung ist ganz witzig, genau. Aber stell dir mal vor, das passiert dir ständig.
Wie
ne?
frustrierend.
Das ist schon nervig. Genau, das Beispiel mit Infinite Scrolling, das kennt man ja aus von TikTok zum Beispiel, also Plattformen, die immer neuen Content generieren oder nachladen, um Leute dazu zu bringen, halt länger an dem Service zu bleiben. Könnte in erweiterten Realitäten so aussehen, dass man halt nicht infinite lang scrollt, sondern halt unendlich weit läuft oder eine bestimmte Strecke läuft, einfach weil die Sachen da drin interessanter sind als die auf der anderen Seite. Und entsprechend könnte man eben Leute auch physisch relocaten, also zu einem bestimmten Ziel führen, ohne dass die es vielleicht sogar mitbekommen.
Und dann stehen die irgendwo anders, wo sie eigentlich gar nicht hinwollten?
Ja.
In der echten Welt oder?
Oder sie stehen genau da, wo sie hin wollten, sind aber vielleicht einen Weg gegangen, bei dem sie mehr Werbung gesehen haben.
Ah, okay.
Oder bei dem sie einen bestimmten Service wahrgenommen haben, den sie davor nicht kannten, weil sie sonst mit den anderen Weg gehen und sind dann quasi so, dass zum Beispiel jetzt das Café, das neu eröffnet hat, oder der Schuhshop, der neu eröffnet hat. Und man hätte den nie gefunden, wenn man halt den normalen Weg gegangen wäre. Aber vielleicht hat dieser Schuhshop dafür bezahlt, dass die Leute explizit an seinem Laden vorbei geleitet werden. Und also Google Maps in Real Life quasi. Und die Leute merken es halt vielleicht gar nicht. Ja, aber das nächste Mal, wenn sie da sind, denken sie, ach, da hat doch so ein Schuhshop eröffnet. Lass uns mal da hinschauen. Und dann sitzt der Hund vor der Tür und sagt, nee, geh zu der Wanne.
Oh Gott.
Ja, also es sind ja hypothetische Szenarien, ne? Hoffentlich haben wir dann sowas wie Regulierung und keine Ahnung, Code of Conduct oder irgendwas, wo man diese ganz expliziten Sachen reguliert bekommt, ne? Jetzt die Vorstellung, sein ehemaliges Haustier zu zertreten, dann vielleicht sogar noch mit fotorealistischen Effekten, ist halt schon ziemlich fürchterlich. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein paar psychische Traumata triggern könnte. Und das sollte eigentlich, also wir hoffen, dass die Szenarien, die wir entwickelt haben, auch hypothetisch bleiben.
Ja.
Und wir das so nicht mitbekommen.
Ja. Ja. Das wäre schön.
Schauen wir mal. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, unserem Nähkästchen.
Aus dem Nähkästchen.
Ja, wie bist du eigentlich auf dein Forschungsthema gekommen? Also, was findest du daran so spannend?
Wie formuliere ich das jetzt, ne? Also, Menschen haben ja die Eigenschaft von sich zu denken, sie wären halt schlau.
Stimmt nicht.
Genau, deswegen meinte ich, wie formuliere ich das jetzt? Ich bin eigentlich sehr fasziniert davon, wie ungeplant und unabsichtlich dumm man sich verhalten kann. Und gerade im Kontext von, das sollte ich vielleicht anders sagen, ne? Also
nein, ungeplant ist sehr und schön. Dumm. Lass mal drin.
Genau, und ich meine, gerade im Kontext von User Interface Design oder Technik Design generell, wo man sich ja überlegt, wie können wir Technik möglichst menschenzentriert gestalten, sind dann so Verhaltensweisen wie können wir Menschen möglichst manipulieren, dass sie machen, was wir wollen und nicht, was denen, also was ihnen gut tut oder was sie eigentlich machen wollten. Eine sehr spannende Fragestellung, weil man eigentlich Designtechniken und auch Wissen, das man hat über uns, also über die Menschheit generell, einsetzt, um einen eigenen Vorteil draus zu haben. Genau, und jetzt so eine Frage, die ich mir dann immer gestellt hatte, ist, wie kann das überhaupt, also wie wenig Moral kann man haben, um das zu machen?
Ah.
Und das andere, wie dumm kann man sein, um drauf reinzufallen? Jetzt okay. Bin ich ja selber jemand, der drauf reinfällt. Das heißt, es hat nicht unbedingt was mit Dummheit zu tun oder mit Wissen oder Sensibilisierung, sondern auch mit Gewohnheiten und mit Aufmerksamkeit. Mhm. Das heißt, das Problem ist deutlich komplexer. Aber so die Ursprungsidee oder so das, was mich am Anfang gestört hat, war, warum sind Systeme, die wir haben, die auch nutzerzentriert entwickelt sind, eigentlich so Anti-Nutzer oder Nutzerin. Mhm. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das netter formulieren sollte.
So.
Ist ja okay.
Das ist doch die ganz große moralische Frage.
Ja,
genau.
So ein bisschen.
Eigentlich. Da steckt ja auch so ein Gerechtigkeitsempfinden drin.
Ja,
ne?
Ja, schon. Also würde ich schon sagen. Und ich finde halt, dass wir als Technikentwickler auch so ein gewisses Maß an Verantwortung haben sollten für das, was dann mit der Technik passiert oder was mit den Leuten passiert oder den Menschen oder den Entitäten, die dann mit der Technik in Berührung kommen. Es müssen ja nicht immer nur Menschen sein, die einen Schaden davontragen. Finde ich schon, dass man sich zumindest bewusst sein sollte, dass das, was man macht, halt auch negative Auswirkungen haben kann.
Mhm.
Genau. Auf kleiner, aber auch auf großer Ebene. Also das heißt für das Individuum, aber auch halt für die Gesellschaft. Und ich glaube, gerade am Beispiel von Social Media sieht man, dass sowas schnell aus dem Ruder laufen kann. Also das, ja. Oder Fake News sind ja auch so ein Beispiel, dass man schnell eine Masse manipuliert bekommt und dann halt Folgen hat, die so nicht absehbar waren und die auch so eigentlich nicht erstrebenswert sind für das Allgemeingut.
Gibt es denn so Dinge, die du vielleicht gefunden hast in deinem, im Rahmen deiner Arbeit, die so wirklich schon absurd sind? Sowas wie, ich mache jetzt mal ein Beispiel, das ich jetzt vollkommen willkürlich habe, nach dem Motto, da poppt ein Banner auf und sagt, hey, bestell doch zwei zum dreifachen Preis und man klickt auf ja, weil man einfach denkt, das ist ein Angebot oder ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber vielleicht gibt es so Sachen, wo du wirklich, also das war wirklich super dreist oder die Leute, die drauf reingefallen sind, ja, haben sich nachher richtig geärgert, um es mal höflich zu formulieren.
Also tatsächlich so, dass absolute Anti-Beispiel, das ich mal gesehen habe, war auch ein Cookie-Banner in dem Fall und da wurden einem drei Stufen präsentiert, im Sinne von, okay, wir haben einen Service designed, der ist für dich total gut und du hattest die Stufe Platin, Gold und weiß ich nicht mehr, Silver, glaube ich. Und Silver war eigentlich die Option, die du hättest wählen müssen, um nie wieder genervt zu werden von diesem Cookie-Banner. Alle anderen waren so, ja, du kannst alle 2 Wochen neu entscheiden, was du machen möchtest. Und das ist ja für dich gut, weil du hast ja dann Entscheidungsfreiheit.
Oh. Und ja, du musst einfach nur positiv verkaufen.
Ja, genau. Und es war auch so, dass die beste, also die den besten Namen hatte, diese Option, halt einfach alles an Daten geteilt hat, die du hattest oder alles an Profilen, die du hattest mit dem Drittanbieter-Service. Und es war so überhaupt nicht ersichtlich. Und dann auch noch die Dreistigkeit, dich halt alle 2 Wochen damit zu nerven, dass du das nochmal entscheidest, war halt schon hart. Ja, also das war so das, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein.
Aber es ist originell, ne? Mit Platin, Gold und Silber, muss man anerkennen.
Das war schon echt ein gutes. Habe ich auch einen Screenshot gemacht und dem Jan geschickt und war so, schau mal, das gibt's tatsächlich. Ich dachte immer, es wäre ein Mythos. Ja, und das habe ich interessanterweise gesehen, als ich mir ein Stand-Up-Paddle-Board ausleihen wollte. Also überhaupt nicht erwartet, ne, weil ich wollte einfach nur bei einem Stand-Up-Paddle-Board-Verleih halt was ausleihen und habe dann da quasi meine Seele verkauft.
Ja, hast den Platin-Status erworben.
Platin-Status erworben, ja. Ich war ganz stolz drauf. Hab's gleich irgendwas erzählt. Ey, schau, ich habe Platin-Mitgliedschaft.
Oh mein Gott.
Ja, man ist also ich weiß nicht, ich hatte immer den Eindruck, wenn ich über das Thema spreche, dass die Leute sich da selten Gedanken drüber machen und dann erst, wenn man so ein bisschen drüber redet, so die Tragweite erfahren, wie manipulierbar man dann doch ist, ohne dass man es mitbekommt und vor allem, wie etabliert das halt ist im Online-Bereich, ja. Mhm. Und das ist auch was, wo ich mir gedacht habe, okay, wie kann man das nicht merken? Aber wie gesagt, das hat ja nicht unbedingt was mit Merken zu tun, sondern manchmal denkt man halt nicht drüber nach.
Ja, zumal wenn manche Mechanismen ja auch in der analogen Welt vielleicht schon akzeptiert sind. Ne? Ja. Also mich wundert es zum Teil schon, wie viele Leute zum Beispiel diese Bonuspunkte immer sammeln mit verschiedenen Anbietern, will jetzt gar keinen nennen, wo ich denke, okay, da steckt ein knallhartes Interesse dahinter. Mhm. Aber dann bekomme ich so einen Bekanntenkreis mit, wie die Leute darüber diskutieren und dann sich nur darüber aufregen, dass es bei dem Bonusprogramm ja, das ja alles nur fertig war, das ist ja ein schlechtes Bonusprogramm, das andere Bonusprogramm, wo es dann andere Sachen gibt, die mir potenziell besser gefallen, das sei ein gutes Bonusprogramm. Mhm. Ich denke, ja, der Grundmechanismus ist nicht verstanden worden, glaube ich.
Ich meine, im Endeffekt geht's halt um Daten sammeln und rauszufinden, was einen interessiert, um dann Angebote zu bekommen, die halt dann potenziell gekauft werden, auch wenn man es nicht wollte oder nicht braucht. Das ist ja auch so der Fall. Brauchst du das überhaupt?
Ja.
Nee, aber es war günstig. Ja. Genau.
Ja, oder gibt's auch die Nutzer, also ich meine, das ist ja das, was dann meine Freunde zumindest immer sagen, die sagen, nein, also ich kaufe dann nur ganz gezielt die Sachen, die ich wirklich brauche und dann habe ich natürlich bessere Angebote und das will lohnt ich sich dann. Richtig, genau.
Genau, du müsstest die Frage fertig formulieren, ja, sorry.
Ist so ein Verhalten überhaupt möglich oder ist das eigentlich absurd? Das schafft keiner, selbst der Sparsamste nicht.
Sorry, ich habe den Faden verloren, dass man sich nicht manipulieren lässt.
Genau,
oder,
kann man die Angebote nutzen, ohne sich quasi zu mehr unnötigen Mehrkäufen verleiten zu lassen?
Boah, gute Frage. Also da kann ich jetzt meine persönliche Meinung dazu sagen, aber ob das dann tatsächlich auch der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht.
Okay. Also an die Welt da draußen, falls es da Studien zu gibt, gerne uns mitteilen und ja. Jetzt hören wir deine Meinung.
Also meine Meinung ist, dass man eigentlich immer beeinflusst wird, ob jetzt bewusst oder unterbewusst. Und nur weil man nicht bemerkt, dass eine Entscheidung, die man gefällt hat, auf Basis einer unterbewussten Manipulation passiert, das heißt es nicht, dass man nicht manipuliert wurde, ne? Und das fängt an mit, okay, was kaufe ich für ein Waschmittel? Ah ja, die Marke habe ich schon 3-mal gehört, die kaufe ich. Und hört halt auf bei, okay, ich habe jetzt den Platin-Status in Cookie-Bannern. oder Windows 11. Also man ist natürlich, man wohnt ja, oder man lebt in keinem Vakuum. Das heißt, man ist ständig irgendwelchen, ich will jetzt nicht Manipulationen sagen, sondern Einflüssen ausgesetzt. Und die bestimmen auch so ein bisschen, wie man handelt und wie man auch Entscheidungen trifft oder hinterfragt. Genau, das, ich glaube nicht, dass es ein Individuum gibt, das absolut nicht beeinflusst ist, was Kaufentscheidungen angeht oder Daten aus Service-Auswahl zum Beispiel muss ja nicht immer Artikel kaufen sein. Oder was vielleicht auch angeht, welche Firma oder welchem Service vertraue ich und welchem halt nicht.
Ja, bei Vertrauen auf jeden Fall.
Genau.
Das ist ja wirklich ein sehr weicher Faktor, aber sehr wichtiger.
Ja.
Bei deiner Publikationsliste sind mir, also da wusste ich nicht, wie die eigentlich ins Bild passen. Du befasst dich ja sehr stark mit so Benutzerinteraktionen. Und dann kamen die Smart Glasses im Medizinkontext. Und ich dachte so, wie passt das denn dazu?
Das war so mein erstes Projekt, das ich gemacht hatte im Kontext erweiterte Realitäten, damals noch am Fraunhofer.
Mhm.
Und damals war die HoloLens 1, beziehungsweise die Google Glass war noch ein Ding. Und die HoloLens 1, das ist ja dieses Mixed Reality Headset, kann man eigentlich schon fast sagen, von Microsoft, kam gerade auf den Markt. Und die Frage war, was können wir damit anstellen? Und unser Projekt damals hatte sich mit einer Abteilung im Krankenhaus befasst, mit der man, also von der man vielleicht auch selten was gehört hat, nämlich die zentrale Sterilgutversorgungsabteilung. Das ist die Abteilung, die in dem OP benutzte Bestecke reinigt.
Mhm.
Genau, wir hatten uns halt überlegt, wie können wir die Leute da unterstützen, dass die ihre Arbeit fehlerfreier verrichten können, vielleicht auch effizienter verrichten können. Und hatten da eine ziemlich gestreamlinete Anwendung gebaut.
Mhm.
Die tatsächlich dazu geeignet war, dass sogar ich Siebe packen konnte. Also Siebe heißt es, das heißt, ich hatte dann so eine Auswahl an 80 verschiedenen medizinischen Geräten. Ich habe absolut keine medizinische Ausbildung oder keinen medizinischen Hintergrund. Und sogar ich war in der Lage, die halt richtig zu bündeln und auf das Sieb zu packen und zu überprüfen, ob die noch in Ordnung sind. Das hat natürlich die Schichtleiter sehr gefreut, ne? Weil die waren so, ach ja, cool, jetzt können unsere Leute effizient arbeiten, sind effektiver. Wir müssen die vielleicht auch gar nicht gesondert ausbilden.
Mhm.
Wen es halt nicht gefreut hat, war die Leute, die tatsächlich dann davon direkt betroffen waren, weil die sich zum einen vorkamen, als wären sie jetzt halt ferngesteuert. Das heißt, die könnten gar nicht mehr selbst entscheiden, was die machen.
Mhm.
Zum anderen hatten die Angst, dass sie durch diese Form der Brille beobachtet werden können. Also ist auch so ein bisschen, man hat vielleicht nicht den technischen Hintergrund zu verstehen, wie die Technik funktioniert und macht sich dann so Gedanken drüber, so, hey, kann jetzt der Schichtleiter zuschauen, was ich da mache und sieht, wenn mir ein Fehler unterläuft und kann mich dann dafür halt hängen, quasi in Anführungszeichen. Und die hatten dann auch so ein bisschen in Frage gestellt, okay, was ist dann die soziale Stellung, die wir erhalten, wenn Technologie das mit uns machen kann. Also man braucht keine Ausbildung mehr. Man hat vielleicht sowieso schon einen Job, der als nicht besonders angesehen gilt. Und der wird dann noch weniger wert, wenn einem sogar die Fähigkeit abgesprochen wird, Entscheidungen zu treffen oder die Notwendigkeit, was zu lernen.
Genau.
Also man könnte jeden hinstellen, inklusive mir, der dann diesen Job erledigen kann. Und das war so mein Einstieg in das Thema. Wir hatten keine schlechte Intention, wir wollten nur helfen. Auch wir hatten alle Methoden, die uns zur Verfügung standen, aus dem nutzerzentrierten Design angewandt. Also sind nutzerzentriert vorgegangen, hatten uns angeguckt, wie arbeiten die, was sind deren Probleme, was sind deren oder was sind potenzielle Lösungen. Mit dem Ergebnis, dass wir dann was gebaut haben, was eigentlich völlig an den Bedürfnissen vorbeigeht. Ne? Also sozialen Status zu verlieren ist nicht besonders gut. Die Bedeutung von dem, was man tut, zu verlieren ist nicht besonders gut. Und die Angst, dann ferngesteuert oder überwacht zu werden, ist halt auch nicht so besonders gut. Und das hat mich dann so zu der Frage gestellt, warum sind die Werkzeuge, die wir für Systemdesign haben, so, dass man sie eben auch für schlechte Dinge anwenden kann und das vielleicht gar nicht selber merkt als Designer? Also vielleicht gar nicht selber mitbekommt, dass die auch so einen Effekt haben können. Genau, so kommt das dann zusammen.
Ja, aber spannender ja. Hintergrund. Dankeschön.
Ja,
Dankeschön für die Ausführung.
Ja, dann kommen wir jetzt zu einer nächsten Kategorie, der Nerdfaktor.
Der Nerdfaktor.
Ja, wir sind ja im House of Nerds.
Mhm.
Und laden meistens Nerds als Gäste ein, beziehungsweise fragen unsere Gäste, was sie denn eigentlich zum Nerd macht. Also wir verstehen da halt drunter, dass sich jemand sehr intensiv mit einer Sache beschäftigt, vielleicht auch jetzt vielleicht nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Freizeit, hat dann vielleicht ein sehr exotisches Hobby beispielsweise, das er dann sehr exzessiv betreibt oder sie. Was macht dich denn zum Nerd? Beziehungsweise würdest du dich als Nerd bezeichnen überhaupt?
Also ich würde mich, glaube ich, nicht als Nerd bezeichnen. Wenn ich andere Leute frage, sind die wahrscheinlich anderer Meinung. Also man hat es vielleicht gemerkt, mich interessiert halt dieses Thema generell sehr und ich kann mich da auch tagelang und wochenlang rein vergraben und bin dann auch schwer da wieder rauszukriegen. Da kann mein Mann ganze leidhafte Geschichten davon erzählen, dass wie oft er mich abends vom Rechner wegpflücken muss oder vom Buch. Genau, aber ich würde mich eigentlich nicht als Nerd bezeichnen.
Aber
ich dachte, schade, ich dachte,
so.
Wir hätten jetzt so einen Shopping-Nerd gefunden. Nee, aber.
Gar nicht. Ich meine, ich habe vielleicht so ein bisschen unkonventionelle Hobbys, wenn man so an die klassische Rollenverteilung denkt, die jetzt ja aber mittlerweile zum Glück auch aufgelöst ist. Ich fahre zum Beispiel Motorrad, ich gehe boxen, ich habe früher, und ich würde es auch gerne wieder machen, so Mudruns gemacht, also so Military-Schlammläufe.
Ach toll, die finde ich super.
Ja, ich finde die auch mega gut. Also das sind vielleicht eher so unkonventionelle Hobbys, halt nicht Fußball spielen. Ja, aber
weniger Nerdfaktor.
Weniger Nerdfaktor, genau.
Aber also die Beschäftigung mit deiner Wissenschaft, das wäre in meiner Definition schon ziemlich nerdy. Da wäre ich, glaube ich, eher bei deinem Mann. Ja, weil es so tief ist, weil es auch nach Feierabend ist, weil es so ein ganz genuines Interesse ist, das nicht aufhört nach 17 Uhr sozusagen. Ja,
okay. Also ich meine, wenn man es so definiert, dann macht mich meine Arbeit zum Nerd wahrscheinlich. Ja, genau, aber.
Sieht dein Rechner anders aus als andere Leute?
Nee,
Rechner?
Gar nicht. Da muss ich sagen, mir tun dann die Geräte immer leid, wenn man sie zupflastert
mit Aufklebern.
Das mache ich gar nicht. Weil tatsächlich ich Altgeräte immer refurbischen lasse. Also ich gebe die normalerweise zurück in den Zyklus. Ganz oft habe ich auch schon Geräte, die gebraucht sind. Von meinem Mann zum Beispiel, der ist so ein Enthusiast, was Smartphones angeht. Und entsprechend schaue ich, dass ich mit so Sachen so umgehe, dass man die auch wieder verwenden kann. Genau. Mhm. Also finde ich relativ langweilig in dem Aspekt.
Kein Problem. Nein. Kein Problem. Du bist trotzdem gern gesehen im House of Nerds.
Natürlich.
Ja. Genau. Und das kann ja auch noch kommen.
Ich weiß nicht. Ich bin ja jetzt auch keine 12 mehr. Ne?
Es gibt Menschen, die waren ganz normale Menschen. Und dann kam Pokémon Go.
Was? Ja. So über mich? Kann das sein?
Habe ich Namen genannt?
Nein. Wieso fühle ich mich trotzdem angesprochen? Ich weiß es nicht.
Naja. Ja. Nee, also würde mir jetzt nichts einfallen. Vielleicht ein bisschen, was Kaffee angeht. Ich liebe Kaffee. Aber dann kenne ich auch wieder Leute, die das halt exzessiver betreiben als ich und die wirklich dann aufs Temperatur, aufs feinste Nachkommastellengrad-Ding gucken, um dann die richtige Temperatur.
Auf welchem Level bist
du denn
beim?
Das ist auch echt diese Kaffeekultur.
Ja. Ich bin auf dem Level, ich habe eine eigene Mühle, die unterschiedliche Mahlgrade kann und ich habe eine kleine Mokka-Kanne, die man so ein bisschen steuern kann, was wie heiß ist das Wasser, was ich dir reinschütte, angeht und entsprechend verringern sich die Kochzeiten und ich gehe bevorzugt in lokale Kaffeeröstereien und probiere da im Regelfall alle Sorten durch, aber da hört es dann auch schon auf. Also ich habe keinen fancy Automat, der alles für mich macht, oder ich habe auch keine Siebträgermaschine oder sowas. Aber ich schätze guten Kaffee, ja.
Ach, das würde ich jetzt noch nicht so nerdy.
Oh, ich bin enttäuscht.
Nein. Ich finde wirklich das der Forschungsansatz, deine Herangehensweise an das Thema, das qualifiziert sich.
Okay.
Ja, haben wir denn irgendwas vergessen bei unserem Gespräch?
Genau, möchtest du noch was sagen?
Genau, irgendein Thema, was du sagst, das ist eigentlich der heiße Scheiß, das haben sie jetzt gar nicht angesprochen.
Das vielleicht nicht. Was mir wichtig wäre noch zu betonen ist, dass ich hatte jetzt zwar ChatGPT und Amazon und so weiter gesagt, es wäre aber falsch, sich jetzt nur auf diese beiden zu konzentrieren oder auf alle möglichen Namen, die heute gefallen sind. Auch,
sind alles nur Beispiele.
Genau, sind alles nur Beispiele und auch auf Basis von dem Paper, das wir jetzt ja veröffentlicht haben. Wir hatten noch zwei andere generative KI-Modelle angetestet zumindest und das Problem ist halt omnipräsent. Also das hat nichts mit ChatGPT zu tun, sondern eher damit, dass wir halt schon manipulative Techniken eingesetzt haben und KI oder jetzt generative KI das Problem halt nur verdeutlicht eigentlich. Und diese Designtechniken so akzeptiert sind, dass die halt nicht nur eine Firma anwendet, die besonders groß ist, sondern dass das viele Firmen machen und dass das auch kleine Anbieter machen. Genau, also das wäre mir wichtig noch zu betonen.
Ja, gut, die Blaupause ist einfach verdorben. Ne?
Genau, so ungefähr.
Ja. Alles klar. Ja, dann sagen wir wieder herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und ganz lieben Dank auch an Regie und Technik, die Evelina Winkler, an den Schnitt, den Henning Schwörer und meine liebe Co-Moderatorin Anna Spiel.
Ja, vielen Dank auch von mir. Die Mail, an die ihr schreiben sollt, das ist podcast@sit.fraunhofer.de. Ja, vielen Dank auch an unsere Gästin und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.